Hallo, herzlich willkommen. 2026, der LK ist immer noch da.
Ja, wir sind wieder da oder immer noch. Was haben wir denn gemacht letzte Woche? Einfach nicht gesendet. Frech.
Ja, ganz frech einfach mal aussetzen lassen.
Richtig.
Wir haben es das verdient zum Jahresende, habe ich gedacht.
Ja, ich wollte das eigentlich eh nochmal ausrechnen. Wir sind jetzt aber auf Folge 138 und sind 3 Jahre auf Sendung.
Das ist so, ne?
Genau, das ist, also im dritten, nee, im vierten Jahr, ist das so?
Hatten wir jetzt auch schon 3-mal Weihnachten im Cast?
Ich glaube, ja, wir hatten 3-mal Weihnachten. Und ich habe mich nur gefragt, wie regelmäßig haben wir denn eigentlich gesendet am Ende des Tages?
Naja, also wir können es ja mal so überschlagen, wir müssten ja eigentlich bei 156 Folgen sein, wenn wir jede Woche gesendet hätten.
Richtig.
Und sind aber jetzt nur bei Folge 138. Das heißt, wir müssen mal Pause gemacht haben hin und wieder.
Genau, das heißt, wir nehmen die Anzahl Tage eines Jahres, 365, multiplizieren die mit 3 volle Jahre und teilen jetzt diese 1095 durch 138. Und wir kommen dabei raus, dass wir alle 7,9 Tage eine Folge gesendet haben. Ist doch ein guter Schnitt.
Das ist kein schlechter Schnitt.
Also muss man sagen,
es wurde durchdoziert, könnte man eigentlich sagen. Eigentlich wurde durchdoziert.
Der LKJS hat die 8-Tage-Woche eingeführt. 7,93. Unser Pi. 7,934. Nicht so schlecht. Hätte ich jetzt gedacht, das ist ein schlechterer Schnitt. Oder ich habe mich komplett verrechnet.
Also ich würde einfach mal sagen, weiter so. Hast du irgendwas vorgenommen für 2026? Was müssen wir dieses Jahr angehen? Wo müssen wir hinkommen? Müssen wir endlich herausfinden, was Musik gut, was Musik schlecht macht? Denn das ist ja eigentlich unser Auftrag, ne? Dass endlich alle Leute uns zustimmen. Ja, ihr habt recht, ihr habt rausgefunden, ihr habt die Formel rausgefunden, was Musik eigentlich gut sein lässt und was schlecht sein lässt. Und wir gelten dann sozusagen als die akzeptierte Deutungshoheit, die man dann auch zu Rate ziehen kann.
Wenn man ist das, nicht ganz ist sicher das ist. Dein erklärtes Ziel? Gut.
Ja,
ja
gut.
Ja. Für 26. Also, ich dachte, also Weihnachten ist leider vorbei. Ich dachte, wir machen auch mal so was Besinnliches, gehen mal so in uns, reden mal darüber, wer wir so sind, was wir so wollen, so ein bisschen gefühllich. Aber Weihnachten ist vorbei. It's over. Deswegen muss es jetzt gleich weiterballern.
Ja, ja.
Es sei denn, wir würden im 18. Jahrhundert leben. Denn was ist das größte deutsche Musikwerk zum Thema Weihnachten?
Das Weihnachtsoratorium.
Richtig, von Johann Sebastian Bach.
So. Bach.
Und das Weihnachtsoratorium ist ja in Wirklichkeit eine Sammlung von, ich glaube, 6 einzelnen Kantaten. Also eine Kantate ist so ein Vokalwerk, so ein größeres Vokalwerk, wo auch so Arien und Chorstücke drin sind. Gibt es ja von Bach für jede Gelegenheit eine Kantate, Frühstückskantate, Mittagessen, Brunchkantate. Und halt auch das Weihnachtsoratorium. Da sind so mehrere Weihnachtskantaten zusammengefügt. Worauf will ich hinaus? Die sind im Original gar nicht alle an einem Tag aufgeführt worden. Und auch heute, wenn wir das Weihnachtsoratorium sehen im Konzert, werden die auch gar nicht alle, wird nie das ganze Weihnachtsoratorium aufgeführt, weil wäre viel zu lang. Da wird immer gekürzt.
Ja. So. Ja, man hat ja auch nicht die Zeit. Man muss ja Geschenke schnüren und was
richtig.
Weiß ich alles. Also nochmal irgendwie Fleischfondue nochmal was für die Fleischfondue kaufen oder...
Genau. Und was? Jetzt nämlich nochmal
Kartoffelsalat.
Kartoffelsalat. Jetzt nochmal für den historischen Kontext. Bach hat nämlich dieses Weihnachtsoratorium damals in Leipzig in mehreren Einzelteilen an verschiedenen Festtagen aufgeführt. Und der letzte Festtag war, glaube ich, dann der Heiligen Dreikönigstag.
Aha.
Der übrigens heute ist, oder? 6. Januar.
Ist so, ne?
Ist das der Tag, an dem wir ausstrahlen? Ja, Heiligen Dreikönige.
Ja.
Das heißt, diese ganze Weihnachtszeit, die war früher gedehnt, quasi vom Heiligabend bis zum Heiligen Dreikönigsfest. Also man hatte ein bisschen mehr Zeit für die Besinnlichkeit. Ja. Es gab übrigens auch einen dritten Weihnachtsfeiertag, wusstest du das? War mir auch neu.
Am 27.
Ja, genau. Erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag,
dritter Weihnachtstag. Wer hat den eingespart? Wer war das?
Wahrscheinlich
die Merkel oder was?
Ich glaube,
Bundeshelmut.
Ich weiß es wirklich nicht, wann der wegkam. Fand ich nur interessant, weil ich habe manchmal dieses Problem mit Weihnachten. Es ist so diese Vorfreude, Weihnachten. Und dann ist Weihnachtszeit und am 27. wird Stantepede diese ganze Dekoration abgehangen. Alle gehen Böller kaufen, alle sind heiß auf Silvester und dann ist wieder Schluss mit Weihnachten. Lieber finde ich so wie in Bachs Zeiten, wo Weihnachten einfach bis zum 6. Januar ging.
Mhm.
Deswegen spielen wir heute auch ein letztes Mal unsere Weihnachtsoutro, finde ich.
Echt? Willst du das nochmal machen?
Einmal. Nö, wegen Heiligen Drei Könige.
Hast du nicht eine Heiligen Drei Königes, Königes?
Das ist doch noch
Heiliges Drei Königes
ist Outro. Doch noch Weihnachten. Also,
das in ist manchen, auch, in manchen Ländern gibt's ja auch erst am 6. dann die Geschenke. Genau. Zum Beispiel in Spanien.
Genau, Spanien.
In manchen Teilen Hollands auch übrigens.
Gut. Ja. Ehre. Ja. Also, es ist immer noch Weihnachten.
Ich glaube, bei den Calvinisten oder so. Kann das sein? Ach, ich will jetzt auch keinen Quatsch erzählen. Ja, sorry. Das schneiden wir raus. Gefährliches Halbwissen. Das würden wir hier niemals öffentlich
vertreten.
Nehmen wir raus.
Sehr, sehr, sehr schön.
Ja.
So, du wolltest gerade irgendwas anmoderieren. Und da habe ich dich unterbrochen und über Weihnachten geredet.
Ich wollte was anmoderieren? Nö.
Das klang
aber keine so. Ahnung. Aber wir müssen ja diesen Podcast mit Themen füllen. Und da haben wir natürlich eine Menge zu bieten. Ist ja klar. Ich habe mir einiges aufgeschrieben. Zum Beispiel Streaming vielleicht.
Was ist beim Streaming los?
Also, wir erinnern uns doch alle noch sehr gut an diese Debatte über die Peaceful Piano Playlist, oder?
Peaceful Piano Playlist, das ist so eine Klavier-Playliste, ne?
Genau.
Welche Debatte?
Es kommt mir mittlerweile ja wirklich so vor, als wäre das in Urzeiten. Also es ist schon Teil unseres Podcasts gewesen, darüber zu reden, über diese Geistermusiker. Nur irgendwie dadurch, dass halt KI mittlerweile eigentlich alle Debatten übernommen hat, sind die komplett in Vergessenheit geraten. Diese Geistermusiker, erinnerst du dich noch an die? Gab mal eine Dokumentation vom Bayerischen Rundfunk auch darüber, dass halt Geistermusiker Spotify dominieren würden.
Ja, ist das genau, ist das, wird das irgendwann so die gute alte Zeit sein? Gibt es auch manchmal in so politischen Debatten, dass man so sagt, ach, und da haben wir uns noch über das und das aufgeregt, über Atomkraft und jetzt haben wir ja den Klimawandel, keine Ahnung. Und dass man dann irgendwann sagen wird, ach ja, weißt du noch, damals hatten wir noch die Geistermusiker vor der KI.
Ja.
Und wir dachten, wir haben Probleme.
Dabei waren das noch echte Menschen, ne? Das muss man ja wirklich sagen. Ich erinnere mich noch an den Typen aus Hannover oder aus Bielefeld, keine Ahnung, der halt jede Woche irgendwie einen Track auf Spotify hochlied mit so Piano-Samples und davon irgendwie ganz gut leben konnte.
Mhm.
Und Leute darüber empört waren, dass das ja gar kein richtiger Act ist und so. Und mittlerweile, also das ist jetzt gerade mal 2 Jahre her und jetzt würde ich so denken, naja, immerhin ist es ein Mensch.
Ja, ja. Genau.
Und jetzt ist es nun so, pass auf, mir ist aufgefallen, bei mir ging ganz leicht meine monatlichen Hörer bei Spotify gingen nach oben und dann habe ich recherchiert, woran liegt denn das? Und zwar, es gibt ein Comeback eines meiner Stücke bei der Peaceful Piano Playlist. Wir hatten damals drüber geredet, ja, eigentlich wurden alle wirklichen Künstler sozusagen aussortiert von Geistermusikern sozusagen übernommen, weil die dann halt spezielle Deals mit Spotify haben und Spotify nicht so viel Masterrechte abgeben muss und so. Und offensichtlich Spotify, so dachte ich damals, die Hand drauf hatte auf diese Playlist. Ja. Nur ich bin mir bei dieser These nun mir gar nicht mehr so sicher. Vielleicht können wir da gemeinsam mal spekulieren. Nämlich.
Ja, ich habe die Playlist schon geladen, genau. Also man muss sagen, die hat 7 Milliarden Saves.
Aha.
6,5 Stunden, 150 Songs drauf, die wahrscheinlich durchrotieren. Und das heißt aber halt für diese Leute in diesem Genre dudelige Klaviermusik teilweise richtig Schotter, ne?
Ja.
Also jetzt auch nicht Milliarden, aber das ist schon ein nennenswerter Betrag, den man
da... Ich muss dich unterbrechen.
Ja, ja.
Du hast gerade nämlich dich verraten. Du bist auf die Peaceful Piano Playlist gegangen und hast gesagt, sie hat 7 Millionen Saves.
Ja, ja? 7,8.
Du bist auf der falschen.
Wieso? Ich habe Peaceful
Du bist auf der Peaceful Piano Spotify Playlist.
Ah ja.
Und das ist wirklich interessant, was mir da aufgefallen ist, das ist nämlich eine andere. Es gibt die ursprüngliche Peaceful Piano
Playlist. Die ist von Spotify Piano und die hat aber nur 10.000 Saves.
Nee, es gibt auch eine Peaceful Piano, gib mal die ganze.
Ich habe hier öffentliche Playlist Peaceful Piano, da sieht man quasi eine Pianistin von hinten.
Ja, genau. Und die hat...
Bei mir steht 10.000 Saves.
Ach so, Moment mal, das ist ja, was ist denn da los?
Und bist du da drauf oder wie? Also hier ist Nils Frahm. Ein Naudi, Max Richter, doch, sind alle hier drauf.
Das war das Cover, das ursprüngliche Cover.
Ja.
Das war die Playlist, die viel größer war als die Peaceful Piano Spotify Playlist.
Ich raune immer so ein paar Namen, die mir bekannt vorkommen rein. Max Richter, Erik Satie.
Also, meine These ist jetzt doch, ich habe doch recht, pass auf.
Ja. Du bist aber hier noch nicht zu sehen.
Vielleicht bin ich wieder runter.
Ja, bei der tschüssi! Schleudert. Ah doch, da bist du S-Ballard. Mit dem, das ist doch sowieso dein meistgestreamter Song. Genau. Weil der halt so lange auf dieser Playlist war, oder nicht? Kann man das verraten oder ist dir das zu persönlich?
Ja, aber weißt du, was ich jetzt nicht verstehe?
Ja.
Ist, weil wir gucken uns das Cover von dieser Peaceful Piano Playlist an, wo ich jetzt drauf bin, ja?
Ja.
Das war das Originalcover, was früher Millionen von Followern hatte. Ja. So, das wurde offensichtlich abgelöst. Diese Saves werden ja nicht verschwunden sein, sondern wahrscheinlich hat Spotify die gekauft. Deswegen heißt die jetzt die Peaceful Piano Playlist Spotify. Ja. Ja. Die haben diese 7 Millionen Saves, also Follower.
Ja. Ja.
Und da sind ja nur Namen drauf, die kein Mensch kennt. Also, da sieht man einmal.
Musst du mir sagen, ist es so?
Ein Audi, aber das ist alles wirklich wahrscheinlich KI oder Geistermusik.
Ich weiß es nicht. In welchem ein Audi überhaupt drauf?
Gibt irgendwie Adieu, Video, Ludovico Einaudi, glaube ich, an Position 10 oder so einmal. Ansonsten wirklich Namen, von denen keiner je gehört hat, die halt alle immer so relativ ähnlich auch aussehen. Das ist wirklich interessant. Und das ist quasi die Playlist, die übernommen wurde von Spotify. Und die andere, die das Original-Cover hat, die hat jetzt nur noch 10.000 Saves und die versucht sich jetzt quasi wieder mit echten Künstlern einen Namen zu machen. Scheint aber nicht so gut zu laufen.
Also ich finde also auch auf die Gefahr hin, dass wir hier zu oft über solche Sachen reden, aber ich finde es einfach herrlich, dass ich das Gefühl habe, ich kann wirklich nicht sagen, ob das Fake Artists sind oder richtige Artists, nur quasi mit mein bescheidener Überblick über zeitgenössische Musik sagt mir, da ist nichts bei, was mir irgendwie bekannt vorkommt. Da sind aber so Namen, so Künstlernamen, die könnte man sich fast auch ausgedacht haben, die oder könnten auch aus der KI kommen.
Ja, wahrscheinlich ist es auch einfach
weil so. Weil zum Beispiel sowas wie Otto Noir. Das ist einfach ein sehr, sehr guter Künstler. Wegen sehr, sehr guten Künstler. Hat 1 Million Plays, hat keine Artist-Bio und so ein Bild von so einer Hütte. Ich finde auch gut Namen, die sich quasi anlehnen an andere Künstler. Zum Beispiel sehr beliebt im so den Bereich Neoklassik, auch streifenden Bereich Ambient-Musik ist ja Produzent und Künstler Brian Eno. Und hier haben wir Roger Eno.
Ja, aber das ist einfach sein Bruder.
Ist es so?
Ja, ja.
Ach, der hat
Roger Eno.
Ach, okay.
Den gibt's klar. Wirklich. Ja,
den
ja.
Gibt's
wirklich.
Mal, ich weiß es gar nicht.
Okay.
Roger Eno ist ein British Composer. Gut, der hat. Dann finde ich aber auch, dann ich kann es halt wirklich nicht sagen. Es gibt ja Sakamoto.
Ja.
Aber hier gibt es auch Hashimoto. Und da weiß ich jetzt nicht, ist Hashimoto auch einfach ein ganz normaler
Composer? Du bist Composer? Aber jetzt auf der Spotify, auf der großen Playlist,
genau. Ne? Oder also weil Hashimoto kenne ich ja eigentlich aus. Das ist, glaube ich, so eine Schilddrüsenerkrankung. Frage ich nur mal die Podcast-Ärztin. Ja. Aber das fände ich gut, wenn die das sich einfach ausgedacht haben. Gabriel Olafs, wie Olafur. Gut,
ja.
ich hab aber...
Sehr viel skandinavische Namen.
Es ist einfach nicht zu überblicken. Ich weiß es einfach nicht. Die können echt sein, die können ausgedacht sein.
Ich gehe davon aus, dass da vieles halt so in diesem Graubereich stattfindet und so. Und diese Playlist, Floyd die jetzt das Original-Cover noch hat, die hat ja deutlich wenig Saves. Und ich dachte so, ah geil, aber da bin ich jetzt wieder drauf. So, ich hatte gar nicht auf die Saves geguckt und dachte so, ach, die versucht jetzt quasi wieder Konkurrenz zu machen mit so richtigen Künstlern. Da sind ja tatsächlich dann wieder Jan Tiersen, Joop Biewegen, Einaudi, FX Twin, Hanya Rani und so, Nils Frahm. Alle mit dabei und so, so wie es halt früher war. Aber man muss ganz ehrlich sagen, läuft nicht annähernd so gut. Deswegen dieses Comeback auf die Peaceful Piano Playlist. Man fragt sich ja immer, wie macht Spotify das eigentlich, dass alle das Gefühl haben, es gibt weniger Klicks. Und das finde ich ein ganz gutes Beispiel. Da kann man sehen, die übernehmen eine Playlist und machen da ihren eigenen Kram rein. Mit Graubereich-Künstlern würde ich jetzt einfach mal so...
Ja, kann gut sein.
Genau, und dann, das ist, man würde ja so denken, so, es muss doch dann irgendwie, ich habe sofort gedacht, ah, okay, da gibt's jetzt wieder so eine menschliche Gegenbewegung. Das muss doch ankommen, so, dass Leute das zu schätzen wissen und so, aber, Also, es ist einfach egal, was im Hintergrund läuft. Ob das der Mensch oder die KI ist, ist wurscht.
Ich finde interessant, aber das kam mir gerade in den letzten Tagen, weil ich war auf dem Spotify-Profil von John Cage. John Cage, ja. Also Avantgarde-Komponist im 20. Jahrhundert. Am bekanntesten ist ein Stück in, ist also sein bekanntestes Stück ist wahrscheinlich ein Stück, in dem keine Musik ist. 4:33 heißt das, so ein, heiterer Quatsch, wo quasi ein Performer auf die Bühne geht, aber nicht spielt. Genau. Und dann ist mir aber aufgefallen, John Cage hat auch erstaunlich viele Plays. Und ja, das war mir gar nicht so klar. Es gibt zum Beispiel das Stück In a Landscape von John Cage, was auch so ein bisschen neoklassikmäßig ist, würde man heute sagen. So Ambient-Klavier. Ja, da war ich ganz erstaunt, weil ich dann sah, ach ja, bei der Diskografie von John Cage steht dann so beliebte Veröffentlichungen, Classics for Studying, Calm Classics. Also so eher so Chill-Out.
Ja.
Alben, auf denen der veröffentlicht ist, weil der Algorithmus stellt das ja alles zusammen. Und da fiel mir auf, ja, okay, John Cage, der hat wirklich so, das ist überhaupt nicht repräsentativ für sein Werk, weil das ist eigentlich eher so Schabernack und präpariertes Klavier und so. Aber der hat so ein paar chillige, würden die jungen Leute sagen, Klavierstücke geschrieben, dass John Cage es auch auf so Relaxing-Playlists geschafft hat. Finde ich sehr, geil. Sehr, sehr, sehr gut. Neben halt die Leuten, von denen das ja klar ist, so wie Erik Satie oder
Ja, lustig. Also ich frage mich manchmal, wie weit ist das? Es ist so schwer zu unterscheiden. Für mich auch, ja. Neulich habe ich mal so eine Anfrage bekommen für einen Rework von so einem chilligen House-Song, sage ich mal, mit einem Klavierriff darunter. Und ich fand das Riff irgendwie gut.
Ja.
Und dachte so, ja klar, kann ich was machen mit so. Gab ein bisschen Geld, aber nicht so viel, als dass ich das auf jeden Fall machen musste, sondern ich mochte das auch und dachte, das kann ich einfach nochmal richtig gut aufnehmen, so dieses Riff, und dann noch ein bisschen das besser machen, so. Und da meinen Stempel draufdrücken. Da hatte ich gleich eine Vision von, so. Und dachte, das kann ich einfach, das wird dann einfach besser sein. So. Mhm. Aber ich mochte dieses Riff. So, es hat mir irgendwas gegeben. So.
Ja.
Und dann habe ich das gemacht, abgeschickt, alle fanden es gut. Und dann hieß es irgendwie so zum Release, ja, die haben dann auch so Material zur Verfügung gestellt, so, dass man dann so posten sollte. Wie gesagt, es war ein Remix von dem Künstler Klur. Und dann zur Release hieß es so, ja, hier sind die Materialien und bitte vergesst nicht, das zu posten. Und dann meinte ich so, ja gut, ist ja jetzt nicht meine Veröffentlichung, aber ich teile natürlich alles, also macht doch einfach hier euren Post vom Label aus und dann teilen wir Künstler das alles, damit die Reichweite so weit ist wie möglich. Und dann meinten sie, ja, das wäre nicht mit im Deal. Also das hätten die nicht, also die machen das nur am Release-Tag, aber vorher nicht. Das ist irgendwie, das können sie, weil sie haben so viele Künstler, da können sie das nicht machen. Und dann meinte ich so, also Moment, das klingt irgendwie komisch so. Ihr wollt irgendwie ein Stück rausbringen, so. Lasst das doch dann so machen, dass irgendwie möglichst viele Leute das sehen. Das ist doch der Sinn der Sache so. Und dann kam mir der Gedanke, ja, Moment mal, vielleicht bin ich da ja einem KI-Künstler auf den Leim gegangen so und hab so angefangen zu recherchieren, ob es diesen Klur überhaupt wirklich gibt. Und es war gar nicht so leicht rauszufinden, aber also es gibt ein Spotify-Profil und so, der spielt auch irgendwie, aber ich dachte natürlich gleich in dem nächsten Moment, weil man ja mittlerweile schon so suspicious ist und denkt so, es ist ja alles irgendwie darstellbar mit Materialien, dass die Darstellung dieses Künstlers könnte ja auch immer noch KI-generiert sein, so, auch wenn er irgendwie so eine Instagram-Plattform bedient oder so. Und dann, ich war also total gefangen in diesem Gedanken, weil die halt so komisch reagiert hatten und meinten, ich soll das jetzt eigentlich alleine promoten, diesen Song so. Und ich dachte so, das ist so vielleicht deren Geschäftskonzept, so, dass die halt dich locken mit so Künstlern, die es gar nicht gibt, und dann halt über dein Profil dafür Werbung machen. Und so, also dann habe ich so geguckt, spielt er auch live, und der spielte dann auch live, aber dann war auch in so Orten, weiß ich nicht, das war jetzt auch, keine Ahnung, mal irgendwie so ein Restaurant oder was, wo dann irgendwie auch ein Club unten ist und so, und dann dachte ich so, das lässt sich doch auch schon wieder alles faken und so, also das wäre wahrscheinlich zu aufwendig, es ist wahrscheinlich leichter, dann einfach doch ein Künstler zu sein in so einem Fall, als diese ganzen Materialien herzustellen, aber ich war kurz gefangen in diesem Gedanken, diesen Künstler gibt's gar nicht.
Und ist er echt oder nicht?
Ja, ich habe ihn dann auch mehrfach angeschrieben und meinte so, ey, komm, was ist denn eigentlich los? Was ist denn deine Meinung dazu und so? Und er hat sich auch nicht gemeldet. Und irgendwann hat er sich aber gemeldet. Er heißt Patrick und war recht kurz angebunden, aber hat sich gefreut über das Stück. Und ja, es scheint ja auch in dieser Szene, vielleicht spielt das auch alles nicht so eine große Rolle, dass man da so persönlich miteinander umgeht und so. Aber ich dachte, ja, vielleicht ist es halt auch mittlerweile so, ja, dass es halt durchaus möglich wäre, dass ich mich verführen lasse von so einem Track, der eigentlich KI generiert ist. Und ich denke so, oh, ist doch ganz cool, kann ich was mitmachen? Und so. Also es hätte ja sein können. Ich glaube, es ist nicht so, wobei ich den Typen noch nicht in Fleisch und Blut vor mir gehabt hatte bisher. Aber es können ja jetzt alle mal auf die Suche gehen. Vielleicht kennt den ja auch jemand privat.
Also wir sprechen, ich sehe es hier auf deinem Spotify, wir sprechen über die Single After the Rain.
Ja, ist ein guter Track.
Klur und Ole Bjorn Talstart. Und dann hast du einen Remix gemacht. Man muss sagen, das Original hat auch mehr Plays als dein Remix. Das heißt, das würde der These widersprechen, dass da hier irgendwie versucht wird, Klicks abzuluxen.
Na gut, das Original ist ja auch deutlich länger schon online.
Ach so, das ist schon länger online, okay. Ach so, das ist 28. November, genau. Okay, das ist schon länger online. Also ich würde jetzt aber sagen, dieser Ole Bjorn Talstad, dass dieses Foto, wo er sich da in seiner Bio fotografiert, also von hinten am Klavier, das sieht so hausgemacht aus. Das würde mich wundern, wenn das die KI
gemacht hätte. Ja, aber es gibt von den beiden so Material auf, wie sie zum Beispiel original einspielen auf Instagram, wo du echt denkst so, ey, das hat eine KI gemacht. Also wie man sie auch nicht so richtig sieht und soll so generieren, dass sie gerade, glaube ich, dieses Stück da produzieren und so. Das ist echt so, das ist super abstrakt gehalten, so dass man irgendwie denkt so, ja, es ist einfach so ein bisschen Atmosphäre und es soll so ein bisschen die Behauptung im Raum stehen, dass da wirklich Musik gemacht wird. Und so.
Ja.
Und ich stelle mir halt die Frage, ja, wie weit entfernt ist denn das eigentlich? Selbst wenn es Menschen sind, ist es ja vielleicht auch trotzdem so. Also wir hatten diese These, glaube ich, schon öfter, dass wir uns ja eigentlich vielleicht in der Art und Weise, wie wir Musik gemacht haben in den letzten Jahren und produziert haben, sowieso in so diese Richtung bewegt haben, dass es halt sowieso wahnsinnig leicht zu faken ist. Also, ne, du hast halt diese Möglichkeiten der Darstellung. Du hast halt bei Instagram die Möglichkeit, sowieso gleich die Musik drüber zu legen. Ganz egal, also es guckt keiner, ob da wirklich Musik passiert oder gespielt wird eigentlich, sondern es reicht, wenn es so ein atmosphärisches Ding ist. Dann haben wir in der Produktion haben wir viel drüber geredet. Natürlich, das hat man sowieso die Möglichkeiten, alles irgendwie so nachzumachen und digital darzustellen und so. Und dass es dann dahin geht, dass man halt, also dass diese Zweifel bei mir aufkommen, ist doch irgendwie kein Wunder, so, dass, weil man irgendwie denkt, so, ja, wir haben uns sowieso in diese Richtung bewegt, dass sich das eigentlich quasi gar nicht mehr so richtig unterscheiden lässt. So, also vorher schon vor KI ist doch eigentlich schon KI-Musik produziert worden. Würdest du das nicht sagen?
Also worum geht es? Klingt jetzt dieses Lied von Clur, klang das für dich nach KI oder bist du nur, ist es suspicious, also, weil du ihn nicht findest? Als echten Menschen im Internet.
Ich habe das Stück gehört und dachte so, I highly doubted, dass das wirklich aufgenommen wurde. Also das Klavier zum Beispiel. Aber ich fand das Riff gut.
Was heißt denn aber das Klavier? Das ist kein echtes Klavier, das ist ein Sample-Klavier oder was?
Für mich klang es wie ein Sample.
Ja, kann auch sein, aber das würde ja nicht heißen, dass das KI ist.
Nee, aber das ist ja quasi dann der nächste Schritt, oder?
Ja.
Dass du halt, entweder lässt du eine Person die Samples bedienen oder ein Programm. Aber beide bedienen halt die Samples.
Ja.
Also das ist ja der Schritt dazwischen, ist der so groß? Frage. Das ist jetzt meine Frage an dich am Sonntag.
Ja, Dienstag. Klar würde ich. Also man geht jetzt ja erstmal davon aus, dass irgendwie das. Also das ist jetzt schon wieder so philosophisch. Ich gehe jetzt natürlich davon aus, dass ein Mensch noch in der Lage ist, irgendwie vielleicht was Interessanteres oder irgendwas, was mehr in mir resoniert, zu erstellen, auch mit einem Klaviersample als eine KI, weiß ich natürlich nicht. Ich finde es gerade, also auch ehrlich gesagt, ich hänge noch so ein bisschen bei dem, was du davor gesagt hast. Ich finde es so ein bisschen dystopisch. Es erinnert mich so ein bisschen an so fast wie so Science-Fiction-Filme, so wie bei Blade Runner, ob man nicht weiß, wer ist jetzt ein Replikant und wer nicht. Dann haben wir hier in diesem Film Blade Runner gibt es diesen fiktiven Void-Kampftest, heißt der, glaube ich, wo dann in der ersten Szene also ein Replikant so einen Test ausführen muss. Der ist so ein bisschen angelehnt an diesen Turing-Test. Ne? Also Alan Turing hat ja so einen Test sich ausgedacht, wie man quasi, ob man überprüfen kann, ob man mit einem Computer redet oder nicht. Auch dein Lieblingsfilm Ex Machina, der handelt ja im Prinzip ein einzig großer Turing-Test. Genau. Und ob wir jetzt quasi wie bei Blade Runner so leicht paranoid durch die Welt gehen, das könnte ein Replikant sein. Das heißt im Prinzip, solange ich nicht den Künstler in Fleisch und Blut sehe oder mit irgendeinem Zertifikat, der ist echt, geht jetzt plötzlich so ein Misstrauen los, ob ich mit einem Computer zu tun habe. Das finde ich bedrückend, ehrlich gesagt. Ja. Also es ist ja so wie so eine McCarthy-Kommunistenjagd oder so. Also irgendjemand könnte, also Clur könnte KI sein. Wie finde ich das raus? Das ist ja ganz, ganz, ganz dystopisch.
Ja. Aber genau, ich war auf jeden Fall ein paar Stunden damit beschäftigt, irgendwie mit diesem Gedanken, gibt es diese Person und wie kann ich das beweisen?
Ja.
Also ist das ein Mensch oder ist das jetzt ein ausgedachtes Programm eines Musiklabels, eines gewitzten Musiklabels, um irgendwie an Klicks ranzukommen?
Aber meinst du, da kommen wir hin jetzt mittelfristig, dass wenn wir Leute im digitalen Raum treffen, dass wir dann irgendwie so Echtheitstests machen oder so? Also so von wegen, kennst du das? Es gibt es doch so im Internet schon länger. Fotografieren sie sich, was weiß ich, mit einer aktuellen Tageszeitung oder sowas? Also ich sag dir, mach mal ein Foto von dir mit, was weiß ich, keine Ahnung, mit einer Saftflasche aus deinem Kühlschrank und dem Ablaufdatum, damit ich weiß, dass du echt bist. Aber auch das können wir faken mittlerweile. Also gehen wir jetzt in so eine Zeit, wo wir quasi nicht sicher sein können, mit wem wir da kollaborieren? Also ist dann Geht das dann quasi nur in echt? Vielleicht hast du ja auch mit der Clua-KI gechattet.
Ja, auch das ist immer noch möglich, genau. Ja, ja.
Ja, ja.
Also es war dann auch so, dass die, genau, dann irgendwie, wir haben so gesagt, so, ja, come on, ey, wir fangen jetzt nicht an, hier die Sachen von uns aus zu teilen, so, sondern wir machen bei allem mit, aber ich sehe mich jetzt nicht da in der Pflicht, diesen Track zu promoten. So, da müsst ihr schon irgendwie den Anstoß für geben, dann mache ich bei allem mit. So. Und dann haben sie sich dann auch ausnahmsweise drauf eingelassen. So. Und dann war es aber so, an dem Tag, wo es dann rauskam, hat es dann auch wieder ewig gedauert, bis der Clua das geteilt hat. So. Und das hat mich dann wieder wahnsinnig gemacht, weil ich dachte so, also das hat das Label und ich haben es dann irgendwie geteilt. Also ich auf Anfrage des Labels hin und der Clua war auch eingeladen und das hat dann auch wieder ewig gedauert. Und ich dachte so, hey, also ich habe den auch zurückgeschrieben, so you guys are a mystery to me. Ich dachte dann auch schon wieder so, ja, vielleicht ist es schon wieder so ein Programmierfehler. So, dass die jetzt nicht richtig programmiert haben, das Profil. Und das dann nicht richtig funktioniert. So, weil ich denke, ein Mensch könnte ja einfach kurz eben annehmen oder so. Aber es war, ich weiß, vielleicht war ich da auch schon ein Stück zu weit in der Dystopie. Aber ja, doch ehrlich gesagt, solche Gedanken, glaube ich, werden jetzt aufkommen. Also ich glaube schon, dass man sich damit so ein bisschen auseinandersetzen muss. So, hab ich einen Mensch vor mir oder nicht? Und man könnte ja auch positivistisch darauf blicken und sagen, das führt vielleicht dazu, dass wenn Menschen sich vergewissern wollen, dass sie wirklich existieren, sie sich dann auch wirklich wieder treffen müssen und zusammen Musik machen müssen in einem Raum und so. Also das kann man auch was Positives dran erkennen vielleicht.
Ja, ich darf da jetzt gar nicht zu tief rein, weil...
Du kriegst ganz schlechte Laune.
Nee, weil das ist wie ein Kriminalfall, weil dieser Clua hat auf seiner Spotify-Seite so Tour-Dates... das sind schon hier richtige Clubs. Aber tatsächlich, das erste Tour-Date, was ich hier aufgerufen habe, in Salt Lake City, wenn man die Seite auf die Seite vom Mother geht in Salt Lake City, dann und dann auf die Homepage von diesem Restaurant steht da auf der Homepage nur Coming Soon.
Ja, genau.
Ich
auch durchs Internet gelaufen und dachte so,
ja. Also wirklich
absolute Mystery, genau. Also genau, es gibt irgendwelche Tourdaten, aber dann findest du halt wenn du dann diese Clubs googelst, findest du nur so absurde, also die Orte gibt es schon, aber du kannst dir irgendwie nicht vorstellen, dass da Konzerte stattfinden oder...
Ja, genau, also weil es tatsächlich nur das Erste, die anderen Sachen sind richtige Clubs, doch. Elsewhere ist ein richtiger Club mit Programm. Also
aber auch sein Profil ist wirklich sehr, sehr, sehr mysteriös gehalten.
Ja.
So. Also,
und das, aber du hast da einfach irgendwie eine Anfrage bekommen über Management, oder?
Ja, genau.
Okay, das ist also weil.
Also keine persönlichen Kontakte oder irgendwas. Okay. Deswegen rede ich hier auch so.
Genau.
Einfach darüber. Ich kenne dann wirklich niemanden und da wird auch niemand diesen Podcast hören.
Also okay, den kann ja ruhig. Hat mich nur interessiert, wie dann der Kontakt zustande kam. Also scheint es schon zu geben. Ja, ja, aber ich spüre gerade zum ersten Mal, seit wir über KI reden, wirklich so körperlich dieses Unbehagen, könnte man getäuscht worden sein, um das, mir fällt irgendwie kein besseres Wort ein gerade, aber weißt du, was ich meine? Es hat so was ganz Unwirkliches. Vorstellung, jetzt man könnte plötzlich, also es ist ja nochmal was anderes, ob ich eine KI-Musik höre, das ist ja schon gruselig genug, aber die Vorstellung quasi musikalisch zu kollaborieren mit einer KI.
Ja.
Also das ist natürlich, wahrscheinlich ist das völlig unbegründet und ja auch völlig absurd. Wer sollte sich die Mühe machen, irgendwie einen Track zu machen und dir dann irgendwie Stamps, also quasi aufgesplittete Spuren von diesem Track zu schicken, der KI generiert ist von dem KI-Künstler? Also das klingt im ersten Moment ja auch völlig absurd. Nur wir fragen uns natürlich immer, wie wird die Zeit voranschreiten? Wie wird es in Zukunft sein? Ist das vielleicht irgendwann Realität?
Ja, genau. Und selbst wenn es ein Mensch ist, bedient es nicht sozusagen ähnliche Affekte schon seit langem. Deswegen kam ich vorher mit dieser Spotify-Playlist und so, die alles ausgetauscht hat. Also, weißt du, haben wir uns da nicht sowieso irgendwie hinbewegt, dass wir jetzt automatisch in dieser Situation sitzen, wo wir halt denken so, oh, Moment mal. Also das Problem ist hausgemacht, aber trotzdem auf einmal merken wir, vielleicht sollten wir da doch nochmal drüber nachdenken, ob es nicht besser ist, wenn man mal kurz telefoniert oder sich mal trifft oder so. Also diese digitale Musikproduktion über den ganzen Globus, der ich auch viel abgewinnen kann und so. Ich finde, langsam fängt man an, das so ein bisschen
zu hinterfragen. Ja, es ist ein bisschen gruselig, ne? Genau. Ja. Aber nochmal, um da einmal dich zu yes-anden, dieser Take mit, machen wir nicht eigentlich die ganze Zeit schon KI-Musik? Ich glaube, wir haben sowas Ähnliches auch schon mal gesagt, aber das kann man, glaube ich, immer, kann man nicht zu oft sagen. Natürlich eine Musikindustrie, wo es irgendwie quasi immer darum geht, gerade wenn wir im Bereich Hits sind, eine Musik zu machen, die möglichst ja, wie sagt man, also möglichst perfekt an irgendwie einem aktuellen Trend dran ist, die möglichst generische Sounds benutzt. So eine Musik kann vielleicht möglicherweise auch eine KI machen oder vielleicht auch besser machen. Und andererseits dieser ganze Musikmarkt, wo halt Musik vor allen Dingen irgendwie gefällig im Hintergrund funktionieren soll, also Peaceful Piano oder ist diese Study Beats oder sowas, dann muss man sich natürlich wirklich fragen, ja, wer leidenschaftlich solche Art von Musik selber macht, sollte sich vielleicht auch fragen, kann eine KI das vielleicht nicht besser als man selber?
Ja.
Und das ist tatsächlich, finde ich, was, womit wir uns auseinandersetzen sollen. Und ich habe übrigens jetzt auch schon wieder neulich mitbekommen, da ging es um einen Veranstaltungsort, ich verklausuliere das, wo es irgendwie auch darum ging, Musik spielen zu lassen, die KI generiert ist, damit man keine GEMA zahlt. Solche Sachen kriege ich mit, ja. Und das wird wahrscheinlich alles nicht besser. Kennst du diese Hotelbands mit den auf diesen Videoschirmen?
Nee.
Okay, es gibt manchmal in Hotellobbys, da bin ich zum ersten Mal auch wirklich vor vielen Jahren drüber gestolpert. Also wirklich schon, ich bestimmt 10 Jahre her. Dann, man geht in so ein Hotellobby und da steht, also weder, es läuft weder eine CD, noch spielt da ein Hotelpianist oder eine Hotelband, sondern man hat so menschengroße Aufstellwände, ja.
Das habe ich schon mal gesehen, ja.
Genau.
Stimmt.
Und da sind, also das sind meistens so auf 4 Bildschirmen, neulich, genau in Wiesbaden habe ich das wieder gesehen, in der Hotellobby. Und da sind dann so abgefilmte Live-Performances von so Coverbands, aber so gibt es verschiedene Styles. Also gibt es, glaube ich, so ein bisschen eher so loungiger, dann so ein bisschen fetziger, Disco-mäßig. Aber es sind immer so Coverbands. Und teilweise habe ich auf diesen Performances schon tatsächlich Leute gesehen, die ich kenne. Also entweder persönlich oder irgendwie über eine Ecke.
Und wie werden die dann ausbezahlt?
Oder irgendwelche? Ja, das ist die Frage. Also, bitte, liebe Impros, wenn ihr da was drüber wisst. Ich kenne auch einen Hamburger Musiker, der für sowas mal angefragt wurde vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und der sagte mir, das ist irgendwie eine total dumme Idee. Also man kriegt dann einen Buyout. Man kriegt sowas wie, keine Ahnung, einen Tagessatz, keine Ahnung. Du kriegst, sagen wir, ich denke mir jetzt was aus, sagen wir 1.000 Euro. Dafür wirst du gefilmt und dafür dürfen die dann dich wieder vermieten oder verkaufen an Hotellobbys, die dann diese Videos von deiner Live-Performance spielen. Das hat erstmal nichts mit Urheberrecht zu tun, weil die spielen Coversongs. Nur die haben quasi deine Performance dann so gekauft. Kann auch sein, dass man Tantiem kriegt dafür. Es ist natürlich ein bisschen was anderes als KI. Ich sag nur das nur in diesem Zusammenhang. Das ist auch sowas, das hat auch sowas ganz
Entmenschliches.
Ja, so eigentlich. Uncanny. Das ist auf jeden Fall auch so komisch. Das ist so ein bisschen wie können wir hier noch Geld sparen? Wie können wir irgendwie, ja, so ein bisschen wie können wir GEMA-freie Musik spielen? Wie können wir irgendwie irgendwas, was so ähnlich ist wie eine Liveband in unsere Hotellobby packen und dann diese abgefilmten Performances da verkaufen? Also es ist wirklich beklemmend. Also ich finde das alles gerade sehr beklemmend. Das mit der KI und auch diese ganzen Durchbrüche immer so zu versuchen, irgendwie mit dem Computer was Menschliches zu ersetzen und dann natürlich auf der anderen Seite auch Konsumenten, denen das ja scheinbar egal ist oder die das annehmen. Ja. Irgendwie alles ganz, ganz düster, oder?
Das ist irgendwie düster. Also ich meine Auswirkungen auch in meinem Herangehen an Musik schon festzustellen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht und also wirklich ein großer Teil, wo ich mich einfach mit der Aufnahme von Musik beschäftigt habe, um halt sozusagen meine Stücke herzustellen und so. Also es ging ja immer sehr viel über ich nehme halt einfach auf und so. Und ich merke so ein bisschen, dass, und das ist vielleicht so ein bisschen davon gefüttert, dass ich so ein bisschen bockloser werde, was das angeht, was die Musikherstellung angeht, also die Ideenfindung über digitale Möglichkeiten, dass mich das weniger angeilt, so, aufgrund vielleicht solcher Prozesse, die wir irgendwie
ertragen müssen. Was meinst du genau mit Ideenfindung?
Na, Teil meiner Ideenfindung war immer, ich nehme einfach auf und gucke im Prozess, was ich daraus machen kann, viel über Editing auch oder
Du setzt dich ans Klavier, improvisierst vor dich hin und dann hörst du es durch und guckst.
So fing das mal an. Oder dass ich dann halt irgendwo auch einfach improvisiere und dann bei den Teilen, die mir gut fällt, vielleicht da auch weitermache und dann halt da ein bisschen was aufnehme und dann wieder einen Cut mache und da wieder weitermache und so. Also sozusagen das Schreiben und das Aufnehmen in so eigentlich ein Prozess gewesen ist, so, also ein aneinander gekoppelter.
Ja, okay. Also der, ja, also weil das ist ja, würde ich ja sagen, ist ja ganz ein ganz normaler Schöpfungsprozess. Man improvisiert erstmal auf einem Instrument alleine vor sich hin und findet dann irgendetwas, was einem gefällt und arbeitet das auf, das aus. Und man arbeitet das aus. Und bei dir ist dieses Ausarbeiten sehr gekoppelt an das Aufnehmen, oder wie?
Ja, genau.
Okay, alles klar. Weil du könntest ja auch was fertig ausarbeiten und dann aufnehmen. Dann.
Ja, und das ist ja die andere. Also genau. Am Anfang quasi im Kopf mehr Arbeit zu leisten und nicht gleich zu wissen, wie klingt es eigentlich in der Umsetzung, in der Aufnahme oder so, sondern halt vorher sich länger zu überlegen, was möchte ich schreiben, und dafür ist ja das Notenpapier auch nicht schlecht. So habe ich es ja auch mal irgendwann gemacht. So.
Ja, ja.
Und ich merke, dass mich das jetzt irgendwie wieder mehr interessiert. Also, und ich habe das so ein bisschen das Gefühl, das hängt damit zusammen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich finde, ehrlich gesagt, wie du das jetzt erzählst, ich finde ja, ich kenne das übrigens auch, aber auch eher aus so einem Overdub-Verfahren. Also ich kenne das vor allen Dingen für so Arbeiten am Theater, wo es oft schnell gehen muss. Und wenn man dann quasi Musik produziert, die vom Band dann abgespielt wird, also halt quasi nicht für ein Live-Ensemble, dann ist man schnell geneigt, so ein bisschen wie das auch Leute, die so eher so Elektro-Techno-Musik machen, so in so Layern zu arbeiten, dass man so, okay, ich habe hier erstmal ein Beat oder ich habe erstmal eine Grundakkordfolge und dann layert, also dann baut man das so aufeinander auf und baut sich zum Beispiel eher eine Form, um darüber, dass Sachen rein und rauskommen. Das ist ja so eine Art, Musik zu erschaffen, die sehr stark an diesen technischen Prozess verknüpft ist. Ich finde aber auf der anderen Seite, dass dieses Musik machen, wo man eigentlich das Aufnehmen oder das Zusammenspielen möglichst lange rauszögert, also sozusagen, wie sagt man, spricht ja von Delayed Gratification, also so verzögerter Belohnung, das finde ich total befriedigend. Ich sag dir mal ein Beispiel, wenn man mit echten Musikern arbeitet und denen Noten schreibt, dann gibt es ja, gerade wenn man irgendwie was Mehrstimmiges schreibt, einen Streichersatz oder sowas, dann gibt es ja im Notensatzprogramm diese Möglichkeit, das so abzuspielen.
Ja.
Weißt du, dann wirklich, und dann klingt das meistens, also es wird
nicht so gut,
leider auch immer besser, aber eigentlich, ich mochte eigentlich die Zeit, als diese Notensatzprogramme noch so richtig dosige MIDI-Sounds hatten, ohne jede Artikulation. Und das ist was, wo man es einfach auch lassen könnte. Also wo du das vielleicht so als Fehlerkorrektur hören kannst, um dann zu merken, höre ich da gerade irgendwie einen Akkord, den ich nicht so gemeint haben kann, aber der wirklich eigentlich keinen Genuss bietet. Und dann etwas von einem Ensemble spielen zu lassen, ist ja wahnsinnig befriedigend.
Ja, genau.
Also wenn man sich das alles quasi erstmal so vorstellen musste, dann hat man es vielleicht schriftlich fixiert.
Ja.
Das ist ja wirklich ganz toll. Oder anders gesagt, für Leute, die jetzt nicht von der Note kommen, ich schreibe einen Song alleine mit Gitarre und dann gehe ich in den Proberaum, zeige den meinen Musikern und dann spielen wir den zusammen. Das ist ja wirklich ganz toll, wenn es halt nicht so, wenn ich nicht sofort ein Ergebnis habe.
Nee, genau.
Das
ist genau das, was ich meine, was mich, glaube ich, gerade so ein bisschen mehr interessiert. Ich erinnere es auch noch ich hatte früher eine Band mit zwei Saxophonen, später war es nur noch ein Saxophon, aber ich weiß, aus diesen Zeiten, wo ich dann halt diese zwei Saxophonlinien immer geschrieben habe und man halt immer so etwas, saß dann halt so in seinem Kämmerlein, wusste nicht genau, wie es klingt, so, aber freute sich auf den Moment, irgendwie in zwei Tagen ist Probe, da kann man es ausprobieren oder so. Mhm. Und in der Zwischenzeit hast du natürlich noch viel Zeit, darauf einzuwirken, vielleicht, aber man hat so ein diffuses Gefühl von, ich weiß nicht genau, aber wenn es gut wird, dann überkommt einem dieses Gefühl von totaler Befriedigung, so, ne? Mhm. Das ist trotzdem, auch daran interessant ist ja, es ist immer auch nie ganz so, wie du es dir vorgestellt hast.
Genau, aber es ist wirklich, also das ist eine Erinnerung, die ist wirklich, das ist 20 Jahre her, dass wir dann damals, glaube ich, in Jazz Theorie 2 so Bläser-Arrangements machen sollten. Erstmal für so ein kleines, glaube ich, so Five-Horn-Arrangement hieß das oder sowas. Ja. Und ich habe damals wirklich dann Noten also auch schon digital, aber gleich mit Capella 2000 hieß das Programm.
Ja.
Habe neulich beim Aufräumen mal diese Noten gefunden. Die sehen auch wirklich unmöglich aus, weil ich konnte es nicht und das Layout und so war alles noch viel. Also es sah wirklich aus wie diese Logic-Noten, die man so ausdrucken kann. Das ist ganz, ganz schrecklich. Aber ich kann mich noch genau an dieses Gefühl erinnern. Ich bringe diese Noten mit in Unterricht und dann spielen die das und es klingt viel geiler als dieses MIDI-Playback. Oder es klingt auch nochmal viel geiler, als wenn man so auf dem Klavier spielt. Weil du spielst dann natürlich, also ich glaube, ich habe einen Arrangement gemacht von dieses Get Happy. Ja. So ein Swingstück. Und ich hatte das aber irgendwie natürlich so kann also in so McCoy-Tyner-Quarten-Akkorden, also natürlich ultra verkopft, aber was man so als Jazzstudent macht. Und das spielt man dann so auf dem Klavier vor sich hin, diese. Und das ist natürlich dann so geil, wenn das plötzlich echte Menschen machen.
Ja.
Also, genau. Also ganz, ganz toll.
Ja, ich habe mir das dann recht schnell abgewöhnt, zu schnell zu kontrollieren mit den digitalen Möglichkeiten der damaligen Zeit, die waren ja wirklich auch minder bemittelt, um zu kontrollieren, wie es klingen würde, weil ich sowieso das Gefühl hatte, das ist nicht darstellbar. So, also du
geht gar nicht.
Es geht eigentlich gar nicht.
Du kannst ja auch schon drauf vertrauen.
Man kann eigentlich drauf vertrauen und es ist eigentlich eher demotivierend. Und ja, irgendwie so solche Gedanken kommen mir jetzt vermehrt, dass ich eigentlich dahin so vielleicht mal wieder ein bisschen mehr zurück will und so und merke auch weniger Zeit am Rechner verbringen und so. Ich hatte es, glaube ich, auch schon mal gesagt. So, das ist irgendwie, glaube ich, schon alles sehr, speist sich auf jeden Fall aus dieser Entwicklung, wo man irgendwie denkt, so was ist eigentlich so digitale Musikproduktion eigentlich, was ist das noch wert heutzutage?
Ja, also auch ein ganz toller Moment ist jetzt das gilt jetzt für Jazz natürlich. Ich weiß auch noch, dass wenn ich diese Arrangements geschrieben habe und später haben wir dann auch Big Band Arrangements gemacht und dann hat man aber einfach zum Beispiel in die Note geschrieben, hier spielt das Altsaxophon Solo und das Einzige, was notiert sind diese Backings, also was die anderen Bläser spielen. Und das ist ja zum Beispiel auch so geil, da quasi eine Leerstelle zu lassen im Arrangement, die dann gefüllt wird. Also richtig super. Ich meine, ist mir auch übrigens neulich, bin ich neulich drüber gestolpert, Charles Ives heißt der, kennst du den? Das ist ein, Komponist vor allen Dingen, also im 20. Jahrhundert gewirkt, Amerikaner, auch sehr out of the box von dem, was der so komponiert hat. Aber auch jetzt nicht serielle oder Zwölftonmusik, sondern eher so auch viel so Schabernack, bisschen Richtung Programmmusik oder sowas, aber auch so sehr entrückte Sachen. Viele Leute kennen dieses The Unanswered Question. Das ist so ein kleines Stück für, ist auch, glaube ich, so sehr, sehr beliebt, auch so für Filmmusiker, so als Temp-Track oder sowas. Aber genau, der hat aber auch so verrückte Märsche geschrieben und so. Und da hatte ich jetzt neulich gehört, dass der im Prinzip sehr, sehr viele seiner Werke auch nie live gehört hat. Also der kommt natürlich aus der Zeit, da gab es noch keinen Overdub oder so. Und eigentlich, die Leute hatten immer keinen Bock, das zu spielen, was er komponiert hat, weil das so kompliziert ist.
Ja.
Also der hat ganz selten Leute gefunden, die seine Stücke gespielt haben. Hat dann auch später, war gleichzeitig auch Versicherungsvertreter, hat dann den Rest seines Lebens vor allen Dingen in einer seiner Versicherungsfirma gearbeitet, hat dann aber mit dem Gewinn auch andere Komponisten unterdrückt, also ganz tolle Geschichte, ganz toller Typ, Charles Ives. Und dann hat er auch im hohen Alter, hat dann irgendwann mal, also als er schon im hohen Alter war, hat, glaube ich, dann Leonard Bernstein ein Stück von ihm mal aufgeführt. Wie heißt diese Hall in New York?
Carnegie Hall.
Carnegie Hall wahrscheinlich, genau. Und Charles Ives, der war so ein bisschen öffentlichkeitsscheu. Und der hat dann sein Stück lieber zu Hause mit seiner Frau auf dem Sofa durchs Transistorradio gehört. Finde ich auch eine sehr, sehr, sehr gute Geschichte. Naja, worauf ich aber hinaus wollte, ist, das heißt, Charles Ives hat sehr, sehr viel Musik komponiert in seinem Leben, die er wahrscheinlich selber nie aufgeführt hat. Oder Jahre später. Das heißt, er hat aber ganz viel einfach nur vor diesem Notenblatt gesessen und sich was ausgedacht, sich das so vorgestellt, hat dann wohl auch im Vorwort teilweise so Sachen geschrieben, wer das wirklich versucht zu spielen oder genau so aufzuführen, ist halt auch ein bisschen bescheuert, weil das geht wahrscheinlich gar nicht, was ich mir da gerade ausdenke. Also hat dann selber das auch so kommentiert wohl. Also ich wollte da nochmal tiefer rein, weil das fand ich jetzt erstmal so als Appetizer für mich ganz interessant, mich mal mit Charles Ives zu beschäftigen. Und da denke ich so ein bisschen, jetzt in so einem Astrid Lindgren, Michael Ende Sinne, so das Reich der Fantasie, so könnten wir uns doch als Musiker wieder so ein bisschen zurückholen, die eigene Imaginationskraft.
Ist das
nicht auch so traurig, dass das immer alles gleich da sein soll? Ist nicht KI der absolute Abfuck, dass man so denkt, Suno, also diese Firma, die gerade, finde ich, auch sehr aggressiv Werbung macht, so für sich, Suno, ja. wo man so Stücke prompten lassen kann. So dieses, ich stelle mir was vor und dann muss es auch sofort da sein.
Ja. Ja, warum? Ja. Genau. Also befasst dich doch mal damit erstmal. Ist doch das, also der Prozess soll ja eigentlich auch Spaß bringen. Also warum sollte man den auslassen?
Ja. Also auch gerade jetzt, wo gerade Weihnachten war, bei Weihnachten redet man ja auch viel über Vorfreude. Also dieses ganze Stück Morgenkinder wird's was geben, was von dieser Weihnachtlichen Vorfreude handelt. Können wir uns das nicht auch so ein bisschen in die Musik holen? Wieder. Nein, weil ich finde das so doof. Weil also diese, weißt du noch, als du Kind warst und dann hast du dir, was dann, keine Ahnung, dann hast du irgendeinen Film im Kino gesehen, ja. Jurassic Park. Und dann hast du dir vorgestellt, wie geil wäre Jurassic Park 2. Und dann hast du dir so selber vorgestellt, wie es weitergehen könnte. Weißt du, so eine Geschichte ausgedacht. Oder, da, keine Ahnung, das Sams, der nächste Band vom Sams, der aber noch nicht erschienen ist. Und heute kann ich mir überlegen, ich möchte gern ein Stück haben, das klingt so wie Lambert, aber mit so eine Mischung aus Lambert und Skrillex und dann kann ich das einfach so eingeben und dann bekomme ich das. Ist das nicht auch total, also um mal so ein bisschen, also auf so eine...
So ein bisschen, ist eigentlich so eine Quengelzone, könnte man eigentlich
genau,
sagen.
Genau, ja.
Supermarkt. So, da will jemand was haben.
Ich will das Stück.
Ich will das jetzt haben. So haben wir das. Also, und, ja, das ist so eine digitale Quengelzone. Ja, genau. Also, das stimmt. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, es gab natürlich Zeiten, wo ich dachte, na endlich ist das möglich, dass ich die Dinge, die ich mir ausdenke, auch relativ schnell so umsetzen kann, dass sie auch vorzeigbar sind. Mhm. Ich wollte nochmal ganz klar sagen, also wenn ich von digitaler Musikproduktion rede, rede ich nicht von den VSTs oder so. Ne? Die schließe ich sowieso schon aus. Sondern ich meine schon, ich schließe da auch Audiosignale aufgenommen, die aufgenommen werden auf Computer schnell, also damit ein, so, die man gut editieren kann und so. Das meine ich alles mit. Also nicht, dass die Leute dann da draußen denken, gut, klar, wenn du die ganze Zeit mit VSTs, digitalen Musikinstrumenten arbeitest, dass du da irgendwann genug von hast. Nee, die meine ich da gar nicht so. Sondern ich meine wirklich den Prozess, dass man halt Dinge aufnehmen kann und relativ schnell so hin editieren kann, dass die gut klingen. So. Und das ist ja schon richtiges Musikmachen. Aber auch da sehe ich so ein bisschen das Problem, genau, dass man eigentlich zu schnell zum Ergebnis kommt und da eventuell deswegen auch viele Ergebnisse auslässt. Und das durch diesen Prozess, den man da ja eigentlich auch schon, so ein bisschen so verkürzt, dass man sich eventuell, dass eventuell bestimmte Musik gar nicht so mehr entstehen kann. So, also.
Ja.
Und ja, ich würde auch sagen, da macht sich bei mir so ein Neokonservatismus breit.
Ja.
Wo ich denke, da könnte man langsam mal wieder hin zurück. So, weil, Suno hat es jetzt auf die Spitze getrieben. Es gibt gar keinen Prozess mehr. Es gibt einfach nur noch die Quengelei und zack, da ist das Stück.
Ja, so. Genau. Ich probiere das hier auch wirklich so ein bisschen anregend, lustvoll zu gestalten, meine Zivilisationskritik, die eigentlich da drin steckt. Weil mir natürlich klar ist, oder uns ist natürlich klar, dass wir hier auf einem ganz schmalen Grat sind von Zivilisationsfeindlichkeit. Also so dieses ganze Autos sind so schlimm, wäre es nicht schön, wenn wir alle mit der Pferdekutsche umherfahren würden oder sowas. Also sowas gibt's ja auch, so einen vulgären Steinzeitkommunismus, der irgendwie so sagt, ach, können wir, wenn wir alle wieder auf dem Feld arbeiten könnten oder sowas. Also wir sind jetzt hier nicht die roten Khmer der Musikindustrie, sondern es gibt natürlich ganz viel Musik, die ist auch nur möglich durch digitale Produktion.
Ja.
So, und jemand wie Charles Ives hätte auch natürlich wahrscheinlich heutzutage würde der mit Computer arbeiten. Und also das ist natürlich jemand, der genau aus so einer Zeit kommt, man war schon so im technischen Zeitalter, hat schon so versucht, so alte Formen zu durchbrechen, so Anfang 20. Jahrhundert, hat aber irgendwie halt für seine Musik nicht die richtigen Sachen gefunden. Und dann muss man halt sagen, dass jemand wie Karl-Heinz Stockhausen oder sowas, der hatte halt dann, oder Pierre Schäfer hatte seine Tonbänder, Karl-Heinz Stockhausen hatte seine Oszillatoren und dann hat er halt Musik mit Elektronik gemacht oder sowas, genau. Und als wir dann die Computer hatten, dann konnte man diese ganzen Computermöglichkeiten kamen, haben wir ganz tolle Musik mit Computern gemacht. Es geht nur so ein bisschen, glaube ich, darum, uns immer dran zu erinnern. Ne? Ich möchte so ein bisschen, dass wir einfach nur appellieren, dass wir das alles nicht so für selbstverständlich halten, dass es jetzt nur noch diesen einen Weg gibt.
Genau.
Oder so. Das ist, glaube ich, so wichtig. Übrigens auch Conlon Nan Caro, über den haben wir öfter auch schon mal hier geredet. Das ist so ein amerikanischer Komponist, der dann irgendwie so in Mexiko gelandet ist, weil ihm die Staatsbürgerschaft aberkannt wurde, nachdem er im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hat, auch sehr dubios. Und der hat so, kam auch so ein bisschen vom Jazz. Und der hat so ganz komplizierte Musik sich ausgedacht, die auch irgendwie niemand mit ihm spielen konnte. Und deswegen hat er die auf so Walzenklavieren programmiert, genau. Auf so Wachsweizen.
Ja. Ist interessant zu hören, genau. Auf jeden Fall. Macht Spaß, also kann man sich mal reinziehen.
Genau, da möchte ich nämlich auch noch eine kleine Hörempfehlung, wenn wir schon bei Charles Ives waren. Ich war jetzt sehr viel in der neuen Musik unterwegs in letzter Zeit. Da gibt es vom Ensemble Modern, das ist ein deutsches Ensemble für neue Musik, gibt es eine Platte oder Aufnahmen, die heißen Conlon Nan Caro Studies.
Ja.
Und da spielen sie dann wiederum, sie spielen quasi diese Conlon Nan Caro Stücke, die also quasi für dieses Wachswalzen Klavier, also MIDI, quasi gesagt, MIDI-Walze Vordenker, Wachswalze, ja. Die sind dann wieder orchestriert für dieses Ensemble und die spielen die dann wieder in echt. Ganz, ah, okay. Ganz, und ist ganz aufregend. Ja, wir, glaube ich, könnten uns zum neuen Jahr mal dran erinnern, auch dann doch an das Prozesshafte, ne?
Ja, das Prozesshafte. Ja, man, du hast aber natürlich recht, man muss wahnsinnig vorsichtig sein. Ich erinnere mich auch an dieses erhabene Gefühl, weil damals ja. In meinem Keller, endlich hatte ich ein digitales 8-Spur-Gerät mit so einem komischen Minidisc-Format drin und einen Atari gekoppelt an einen Sampler. Und dass man dann aus diesen drei Geräten einen Track herstellen konnte, der wirklich einfach sowas wie ein Track war. Also das ist ja also nur aus mir selber heraus. Das war so ein befreiendes Gefühl. So, das möchte ich auch nicht missen in meinem Leben. Deswegen weiß ich das ja auch zu schätzen. So. Aber genau, mittlerweile, wo die Prozesse derart eingedämmt werden, ja. So genau, ist es ja natürlich, dass man halt sich irgendwie da wieder darauf besinnt, zu fragen, ob der Prozess nicht auch wichtig für das Werk am Ende ist. So. Für den künstlerischen Output, ob da nicht auch wirklich viel verloren geht, wenn man sich dem einfach so hingibt. Dass man sagt, so, der ist jetzt einfach so, der Prozess kann abgekürzt werden. So. Also ich denke, sehr viel kreatives Potenzial könnte dadurch auch vergeudet werden.
Ja, und ich möchte auch nochmal auf den Punkt eingehen, man steht nicht mehr zu seinen Fehlern, oder?
Ja.
Also, auch, ja. Weil ich...
Ja, auf jeden Fall.
Ich mache das also, genau, ich weiß nicht, ob ich das hier jemals gesagt habe, ich bin ja ein riesengroßer Fan des Jazzpianisten Keith Jarrett. Und ja. Der ist ja vor allen Dingen bekannt durch seine improvisierten Klavierkonzerte.
Ja.
Das ist etwas, was heute nochmal irgendwie krasser ist, finde ich. Also diese Vorstellung, dass ein sowas wie das allseits beliebte Köln-Konzert, dass sowas ein Hit sein könnte in einer Zeit von digitaler Nachbearbeitung und also MIDI-Walze Produktion, dass wirklich jemand quasi ein improvisiertes Live-Konzert spielt. Auch, ich will nur sagen, auch das ist Musik und ich glaube, ich würde mich das nicht trauen, auch aus Gründen. Ja. Ich bin nicht Keith Jarrett, aber es ist halt einfach krass. Also das ist wie ein Zirkusartist ohne Netz und irgendwelche Absicherung.
Ja, ja.
Und das ist so diametral dem entgegengestellt, wie wir heute Musik aufnehmen. Nämlich wir nehmen auf, alles einzeln. Jede Note kann angefasst werden, korrigiert werden, aufs Raster gezogen werden, in der Tonhöhe korrigiert werden. Es kann 2 Wochen später quasi nochmal die Aufnahme geöffnet werden. Es kann alles geändert werden. Wir haben ja nicht mal mehr irgendwie Signalverlust durch Bandmaschinen, sondern es ist alles... Ja. Man hat auf alles immer Zugriff und so. Und man muss sich eigentlich heute selber quasi Brücken bauen, um vielleicht dieser kompletten Willkür, die auch entsteht durch diese unendlichen Möglichkeiten, der so ein bisschen entgegenzuwirken.
Aber man muss natürlich sagen, es ist Keith Jarrett und wie wir ja zum Beispiel auch von Ken Jebsen wissen,
ja.
Es ist ja so, dass Keith Jarrett nicht spielt. Sondern es spielt durch ihn hindurch.
Ich glaube, er hat gesagt Pat Messini, oder?
Ja, ich weiß, sehr ich wollte jetzt nur auf Keith Jarrett anwenden. Das ist
völlig richtig. Ich denke das auch immer bei Keith Jarrett, dass da etwas durch ihn spielt, weil mir das so transzendent metaphysisch vorkommt, was da passiert. Also ich höre da die Engel singen. Aber sehr, sehr gut, können wir nochmal sagen, Ben Unscripted, eine Folge mit Ken Jebsen. Wir, glaube ich, beide aus alter Nostalgie, dieses ganze, also so dieses komische
Wahnsinn,
Ken Jebsen, der ist ja, war ja so, also sehr präsent eine Zeit lang. Auch gerade in der Musikszene, weil der ja so
ja.
Musik.
Ich habe ihn zweimal getroffen.
Bei Radio Fritz. Ich habe den nie getroffen, ich war da nie im Studio. Aber und der man stellt sich raus in so kleinen Nebensätzen, Ken Jebsen ist irgendwie Jazz-Fan.
Ja, ja. Billy Cobham, Stanley Clark, Al Jarreau, Chaka Khan und wie sie alle heißen, Rufus. Ja. Wer sehr, ist sehr Rufus? Rufus ist irgendwie ein Schwurbeljatzer oder was? Wer ist Rufus? Rufus
Wainwright, keine Ahnung. Ja.
Rufus, dann geht's schon weiter.
Was war denn das nochmal? Und Rom. Achso, das ist ja genau Edmund Stoiber, wie er die Stoiber, Flughäfen aufzählt. Ja, sehr gut. Man muss natürlich aber auch sagen, das erhabene Gefühl, ich habe ja auch eine Zeit lang mich mal viel so mit so Musik, mit so Techno-Produktion beschäftigt und da sitzt man ja quasi nur am Rechner und schiebt Kästchen. Also dazu, ja. Ich habe das gemacht. Aber das ist ja auch total befriedigend dann quasi. Und dann spielt man diesen Track wieder von vorne und dann kommt man so rein und dann dreht man nochmal hier so ein bisschen am Regler den Cut-off und so. Ja. Es gibt ja Musik, die existiert nur, weil es diese Möglichkeiten gibt. Und die ist, wird auch dadurch noch besser, weil man noch mehr machen kann digital. Oder wurde immer feiner oder sowas.
Sicher. Sicherlich ist das so.
Aber
ist auch so, ja. Es ist nur so, dass aufgrund dieser ganzen Entwicklung und diesen Zweifeln, die man hat, selbst wenn man jetzt irgendwie mit Leuten in Kontakt tritt, dass man immer noch nicht mal weiß, gibt's dich überhaupt und solche Sachen, da kamen wir eigentlich her. Das ist dann halt etwas für mich wahnsinnig sicher Wirkendes hat, wenn ich am Ende dann doch wieder am Klavier sitze und Noten schreibe, da weiß ich so, okay, das ist irgendwas ganz, ganz Weltliches, so.
Ja.
Das ist losgekoppelt von jeglichen digitalen Prozessen und Manipulationsmöglichkeiten und
so. Ja. Ich habe jetzt was sehr, also das passt irgendwie ganz gut dazu. Ich habe jetzt in den letzten Tagen, ich hatte mal Zeit oder habe mir Zeit genommen, ich hatte so haufenweise so Mäppchen oder Spindeln mit so gebrannten CDs. Hast du sowas auch noch zu Hause, Berge an gebrannten CDs? Oder bist
im Keller, im Keller.
Im Keller, genau. Keller. Also aber sehr, sehr viele von diesen CDs waren auch schlecht beschriftet und sehr, sehr viele CDs waren so CDs, wo so Probemitschnitte, Live-Aufnahmen und so drin sind. Also es scheint ja eine Zeit gegeben zu haben, wo wahnsinnig immer viel mitgeschnitten wurde und dann hat man sich immer so dann so CDs gebrannt hier von irgendeiner, weiß ich nicht, geht dir das auch so?
Es war ja auch im, wir kommen ja aus der Generation, wo der Apple-Computer noch einen Brenner hatte.
Genau, und man halt noch nicht sowas so auf WeTransfer oder sowas verschickt hat oder in der Dropbox.
Ja.
Das heißt, ich habe hier bergeweise jetzt so teilweise so 20 Jahre alte Proberaummitschnitte von mir digitalisiert, um dann mal diese CDs wegzuschmeißen. Man muss sagen, die auch teilweise ganz schön zerkratzt und angegammelt, wegen schlechter Lagerung. Da sind auch jetzt einige Knackser drauf. Aber ich habe sehr viel mich selber so eine alte Version von mir gehört oder auch teilweise auf so Videomitschnitten gesehen. Das war auch völlig irre. Das ist ja auch dann nicht digital bearbeitet.
Ja. Also wenn du irgendwas von mir hast, zeig es mir nicht.
Nee, ich habe nichts von dir. Ich glaube, ich habe vielleicht noch so Minidiscs von dir.
Ich will das gar nicht wissen.
Ah, doch, das kann ich dir mal. Aber dieses noch, ey, also das ist wirklich so, da sind wir wirklich Knaben. Und da hört man dann auch tatsächlich, dass da noch ein Weg zu gehen ist. Ich muss erschreckenderweise sagen, so wenn ich mich so mit Anfang 20 oder so spielen höre, ja klar ist dann noch mal was passiert, so Technik besser oder sowas, oder ein bisschen mehr Klarheit. Aber so anders ist das gar nicht, muss ich erschreckenderweise. Geht dir das auch so? Du hast ja auch so
Tonaufnahmen. Ich habe irgendwie mal vor kurzem, das heißt vor ein paar Jahren, so diese Alben angehört, die ersten Trio-Alben, die ich gehört habe, mit denen ich damals wahnsinnig unzufrieden war. Die sind auch wirklich nach wie vor, also das erste auch nicht gut, aber so beim zweiten und beim dritten habe ich so reingehört und dachte, hab da irgendwie so Frieden mitgeschlossen und dachte so, fand's dann auch so mit den Dekaden, die da ins Land gegangen sind, dann mittlerweile auch irgendwie so ganz gut und auch zu mir passend und dachte so, ja, so habe ich halt Musik gemacht und fand's jetzt irgendwie nicht mehr peinlich oder so. In dem Moment damals war ich unzufrieden, aber also dass du meinst, das war schon vorzeigbar.
Ja,
also,
ja, was heißt vorzeigbar? Es liegt ja auch an den Kollegen. Aber nee. Ich fand das so interessant. Es ist irgendwie eine interessante Zeitreise und ich war jetzt irgendwie eigentlich ganz glücklich, dass ich diese Dokumente habe. Ja. Weil das ist eigentlich für mich fast schöner als ein Fotoalbum, so mich vor 15 Jahren irgendwie spielen zu hören. Das finde ich irgendwie ganz schön. Und es ist irgendwie weniger geworden, weil irgendwie das gefühlt. Ja gut, das hat aber auch, glaube ich, mit der eigenen Professionalisierung zu tun. Ich habe jetzt gar nicht so mehr so viele, oder ja, ist wahrscheinlich ein individuelles Problem. Ich habe, glaube ich, gar nicht so viele, ich habe nicht so viele Mitschnitte von mir aus den letzten 10 Jahren wie aus den letzten, also aus den 10 Jahren davor oder so.
Ja.
Vielleicht, weil ich aber auch einfach nicht mehr in so Zusammenhängen war, wo man so viel mitgeschnitten hat.
Genau, das sind so vor allem dann Sachen, die man sich so für sich selber halt dann irgendwie hergestellt hat, oder? Also so.
Ja, so eine Mischung, also, entweder aus sich
selber. Das ist ja nichts wie in dieser, ich lese gerade dieses Buch von Mille über Creator.
Ja.
Und da gibt es ja diese Tape-Trader-Kultur, relativ am Anfang, wie der Thrash-Metal so aufkommt.
Also
und so,
Bootleg.
Wo sie sich halt einfach quer über die ganze Welt so Tapes verschicken. So. Deswegen hat er auch am Anfang schon mit Leuten zu tun, die wie, was weiß ich, später mit Sepultura gründen und so. Halt, obwohl er erst 2 Gigs gehabt hat, weil man halt irgendwie, wenn man diese Musik geil fand, über die ganze Welt halt Tapes von seiner Band verschickt hat. So,
ja.
Irgendwelche Mitschnitte und so. Aber das war ja dann bei diesen CDs, das war ja eher so, das war ja keine CD-Trader-Kultur, die dahinter stand, sondern es war ja eher sowas, was man so für sich dann gemacht hat, um nochmal zu gucken, ob man da was verbessern kann oder so, ne?
Ja.
Oder?
Genau. Ja, es ist so eine Mischung, glaube ich. Es sind teilweise so Probemitschnitte. Und dann ist ja, hatten wir ja schon mal erzählt, waren ja auch gerade so die, also zumindest die späten Nuller und die Zehner, wahrscheinlich auch schon früher, das war ja eine Zeit, wo man noch sehr viel Demos gemacht hat.
Ja.
Man hat ja immer Demos gemacht, weil man dann gehofft hat, irgendwie, dass irgendjemand signed.
Genau.
Und auch gerade im Jazz wurden irgendwie viele Demos gemacht.
Sehr viele Demos.
Weil man, genau, weil jetzt auch in meiner Erinnerung ist das so, man hat sowas aufgenommen, nicht um das zu veröffentlichen, sondern um das so bei bei MySpace hochzuladen.
Ja, genau.
Das macht man ja irgendwie auch nicht mehr. Oder es gibt weniger Bands, ich weiß es auch nicht. Das müssen wir mal irgendwie historisch nochmal aufarbeiten. Also dieses ganze,
wie man. Naja, es gibt wahrscheinlich auch weniger Demos. Du kannst ja gleich einfach deine Musik herstellen, wie du sie herstellen willst, und dann irgendwo hochladen. Also
und die machst du am weniger. Computer dann, ne?
Ja.
Genau. Also das möchte ich wirklich auch nochmal historisch aufarbeitet haben. Wie macht man, also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt einfach schon so alt, dass ich noch quasi so eine anderes Zeitalter des Musikmachens miterlebt habe. Und das fällt mir aber auch, je älter ich werde, je mehr Zeit vergeht auf. Oder vielleicht liegt es auch an mir, dass ich einfach nicht mehr so viel, dass ich einfach in anderen Zusammenhängen Musik mache. Prob halt nicht mehr mit irgendwie demselben Ensemble 2-mal die Woche oder sowas, wie ich das früher gemacht habe.
Ja.
Aber genau, das hat sicherlich was mit Alter zu tun, aber es hat gefühlt auch was mit Räumen zu tun.
Ja.
Die hatte man halt in der Musikhochschule noch zum Beispiel.
Genau, das stimmt. Das hat auch was damit zu tun, genau. Proberäume, Räume, Zeit natürlich auch. Also man hat auch also eine ähnlichen Ausbildungssituation zum Beispiel oder anfangs hast du mehr Zeit, wo es noch nicht so viel ums Ökonomische geht. Das auch, aber ich glaube auch, es ist generell einfach Räume, Platz und so in großstädtischen Bereichen und so, das ist auch etwas, was natürlich irgendwie rar ist und zunehmend unter Beschuss gerät, so dass man da einfach weniger Möglichkeiten hat und so. Ich glaube, das hat auch damit zu tun. Ja, und am Ende hängen alle irgendwie alleine an ihrem Mac und machen dann ihre Aufnahmen alleine.
Ja, ja.
Aber wir wollen jetzt nicht wieder schlechte Laune bekommen. Wir hatten eigentlich gerade gute Laune.
Herrlich. Ich habe auch gute Laune, weil ich mich irgendwie dran erinnere, an diese schöne Zeit. Genau, gute Laune übrigens habe ich auch gekriegt. Wir reden vielleicht nächstes Mal nochmal über eine andere Doku, die du in der ARD-Mediathek gefunden hast. Ich habe nämlich eine Doku gefunden, kannst du vielleicht auch mal gucken, über MPS Records im Schwarzwald.
Ah,
sehr gut. MPS, die Legende lebt, ist auch schon ein Jahr alt, glaube ich. Aber habe ich gesehen, weil ich diese Doku gucken musste, die du mir als Hausaufgabe aufgegeben hast. Gut gelaunt, wie die US-Musiker im Schwarzwald Jazzplatten aufnehmen. Und auch viele Talking Heads von mittlerweile sehr, 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 sehr alten Jazzmusikern. Und vor allen Dingen, wie heißt er? Charlie Antolini. Ja. Kennst du den? Jazz-Schlagzeuger? Der gefällt mir sehr, sehr gut, weil der so wirklich, das ist einfach herrlich. Manchmal so ältere Herren wie die.
Und hängt das an den Bauer-Studios bei Stuttgart?
Oder das ist was anderes. Das ist das MPS-Studio. Aber das Bauer-Studio ist ja dieses ECM-Studio in Ludwigsburg, oder?
Genau, ja.
Genau. Sind aber nicht weit voneinander weg. Also scheint irgendwie eine gute Ecke zu sein für Jazz.
Für Jazz.
Ja, genau.
Und wo gibt's das zu sehen?
ARD-Mediathek. Und genau, und ich bin darüber gestolpert, es gibt noch eine andere Doku übers MPS-Studio, die so 15 Jahre alt ist. Das ist ein kleiner Aufruf. Die heißt MPS Jazzin the Black Forest 2005.
Ja.
Die aktuelle heißt MPS, die Legende lebt. Falls irgendjemand von den Impros diese Doku hat, bitte mal mir rippen und schicken. Würde ich gern mal sehen, weil ich kann die wirklich nur für 147 Euro als gebrauchte DVD auf Amazon bestellen und ich möchte.
Das müsst ihr nicht ausgeben.
Nee, ich möchte das jetzt, nicht ausgeben. Weil wir sind ja ein Umsonstprodukt und genau, und solange quasi dieser Podcast nicht die Kosten in der Form deckt, dass ich sage, die 147 Euro haue ich mal raus, deswegen frage ich mal, wenn jemand diese Doku hat. Ansonsten heißt die Doku MPS, die Legende lebt. Habe ich gerade geguckt. Große Empfehlung. Auch ich liebe ja, wir haben ja über Oscar Peterson geredet. Ich liebe Oscar Peterson. Auch sehr gut gelaunt. Hat sehr viele Aufnahmen gemacht im MPS-Studio. Hat mir sehr gut gefallen, den da zu sehen. Und die Frau vom Produzenten hat immer so lecker gekocht. Meerrettichsoße, sagt Charlie Antolini. Meerrettichsoße, lecker. Also, das kann
sehr gut.
Ich empfehlen.
Ja. Dann würde ich sagen, Felix, am Donnerstag,
ja?
Übermorgen, spiele ich in Birdland. Mein letzter live-musikalischer Auftritt mit, na, wie heißt das? Appendix. Mein letzter live-musikalischer Auftritt mit Blinddarm.
Ah, okay.
Sehr danach gut. Kommt er raus. Also wer mich nochmal mit Blinddarm sehen möchte, hat am Donnerstag die Chance. Kommst du auch? Session-Opener.
Machen wir Session-Opener. Ja, weiß ich noch nicht, ob ich das einrichten kann zeitlich. Aber wenn ja, dann ja.
Und am nächsten Tag können wir ja noch eine Folge aufnehmen, wenn du Zeit hast.
Ich bemühe mich.
Gut, okay, dann würde ich sagen, verabschieden uns.
Genau.
Und sagen ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Thank you.